Ja, geht.
Okay, also ich kann es entweder so machen oder mit vollem Bildschirm. Was ist besser?
Ist, glaube ich, okay mit vollem
So,
Bildschirm.
ja.
Also ich sehe auf jeden Fall die Teilnehmer. Also wenn jemand sich, wenn ihr eine Frage habt, was nicht versteht, dann sprecht da bitte einfach rein. Wir sind nicht so viele Leute, dann
Ja,
müsste
genau.
auch gehen.
Ja, eben, es ist immer die Frage, wo beginnt man diesen Konflikt? Ich denke, man sollte ihn auf keinen Fall als einen schon immer existierenden Religionskonflikt darstellen, gerade auch, weil die Juden, es haben ja immer Juden hier im Land gelebt, wenn auch teilweise in geringen Zahlen, die im Grunde genommen im Normalfall natürlich als benachteiligte Minderheit, aber im Großen und Ganzen eigentlich doch recht friedlich gelebt haben. Und das gilt für die gesamte arabische, muslimische Welt, durchaus im Gegensatz zu Europa, wo es immer wieder Pogrome gegeben hat. Also von daher denke ich, macht es keinen Sinn, auch wenn natürlich heute der Konflikt auch religiös aufgeladen ist, sozusagen mit einer Geschichte von jüdisch-muslimischen Beziehungen, Konfrontationen zu beginnen. Ich denke, es ist auch noch ganz wichtig zu sehen, dass es, wir haben ja auch noch eine Einheit über den Islam, also auch da zu sehen, dass eine Feindschaft zwischen Juden und Muslimen keineswegs etwas ist, was sozusagen im Islam tief verwurzelt ist, sondern man könnte eigentlich fast eher sagen, das Gegenteil ist der Fall. Und es sind andere Umstände, die dazu geführt haben, dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Und ich finde es sinnvoll, und es ist nicht meine eigene persönliche Meinung, es gibt Bücher zum Konflikt, die auch mit diesem Punkt anfangen. Den Feldzug Napoleons nach Palästina im Jahre 1799 zu sehen. Und das liefert uns auch einen wichtigen Hintergrund. Und ich denke, das ist auch wichtig bei allen Äußerungen, die Politiker in Europa, in Nordamerika heute machen. Diesen Konflikt würde es nicht so geben, wie es ihn gibt, wenn nicht die ganze Geschichte der europäischen Einmischung in den Nahen Osten da war. Und auch da in dem Sinne eine historische Verantwortung zu sehen, dass man hier Dinge gesät hat, die die Leute, die hier leben, bis heute bezahlen. Das gilt auch für den Irak, das gilt für Syrien. Und von daher halte ich es für sinnvoll, eben mit dem Feldzug Napoleons zu beginnen. Was hatte Napoleon in Palästina zu suchen? Im Grunde genommen war ja jemand, der sich in Frankreich an die Macht bringen wollte, dort das schließlich das Kaiserreich gegründet hat, halb Europa erobert hat. Aber der wichtigste Kriegsgegner waren die Engländer. Und die Engländer hatten eben auch schon damals ihre kolonialen Interessen im östlichen Becken des Mittelmeers und auf dem Seeweg nach Indien. Und von daher hat dieser Feldzug Napoleons in Palästina, der also eigentlich genau genommen von Ägypten bis nach Syrien gegangen ist, war im Grunde genommen der Wunsch, gegen die Briten zu kämpfen. Also es ist auch hier, wo eigentlich schon ein Element kommt, was sich dauernd wiederholen wird. Hier ist der Ort, wo Großmächte ihre Konflikte austragen. Und die Leute, die hier leben, sind mit dem konfrontiert, obwohl sie damals eben wohl weder an Napoleon noch an den Briten Interesse hatten. Also das ist auch ganz wichtig für den Hintergrund. Und das ist auch, ich habe es ja in dem Handout als Wiedererwachen des europäischen Interesses am Land gesehen. Es hatte ja die Kreuzzüge gegeben von 1099, wo die Kreuzfahrer das Heilige Land erobern und sie sind bis 1260 etwa im Land. Und das war natürlich ein massives Eindringen europäischer Mächte hierhin. Aber danach waren sie eigentlich so gut wie verschwunden, sozusagen. Es hat die westliche Welt hat sich kaum noch mit dem Nahen Osten befasst. Palästina gehörte zum Osmanischen Reich und ja, es war eigentlich außerhalb des Blickwinkels und das ändert sich mit dem Feldzug Napoleons. Auch natürlich, ich meine, Napoleon hat dieser Feldzug war letztlich ein Fehlschlag, aber es wurde eben auch da schon deutlich, dass das Osmanische Reich als nominelle Oberherrschaft durchaus nicht mehr wirklich die Kontrolle über das Land hat. Und im Folgenden beginnen eben die europäischen Mächte auch ihren Einfluss hier auszubauen, schicken Konsuln hierhin. bauen neue Kirchen, bauen soziale Einrichtungen und wollen ganz massiv sagen, wir sind auch da. Und parallel dazu kommt eben, was in Europa geschieht, und das muss man eben auch immer, eigentlich kann man den Konflikt hier nicht verstehen ohne die Lage in Europa, dass eben wenige Jahre vorher, 1791 in der Französischen Revolution, in Frankreich zum ersten Mal in Europa den Juden die bürgerliche Gleichberechtigung gegeben war. Also im Zuge der bürgerlichen Revolutionen, die mit Frankreich anfangen, es eben klar wird, dass Menschen, die eine andere Religion haben, nicht aufgrund ihrer Religion weiter benachteiligt werden können, sondern dass sie gleiche Rechte bekommen. Und das war natürlich einerseits ein Riesenvorteil, dass Juden jetzt Staatsbürger werden konnten, aber andererseits wird das auch in gewisser Weise eine neue Form von Antisemitismus bringen. Es ist immer so, wenn man einen Fortschritt hat, gibt es die rückschrittlichen Gruppen, die das nicht wollen und dagegen kämpfen. Wie sieht dieses Palästina aus also eigentlich schon dann im späteren 19. Jahrhundert? Also es gab eigentlich kein Land, das Palästina hieß und schon gar kein Land, das Israel hieß. Also das Land Palästina, also eigentlich der Ausdruck Palästina, wird zum ersten Mal von den Römern 135 geprägt. Bis dahin war der größte Teil dieses Landes hier die Provinz Judäa, eben nach dem Stamm Juda benannt. Und aufgrund der beiden jüdischen Aufstände gegen die Römer ist der römische Kaiser Hadrian sehr scharf gegen die Juden vorgegangen, hat ja auch Jerusalem endgültig zerstört und eine heidnische Stadt an deren Stelle gestellt und eben auch sozusagen, damit der Name nicht mal übrig bleibt, die Provinz Judäa in die Provinz Palästina umbenannt. Also da kommt eigentlich erst der Name Palästina her, eine Schöpfung der Römer, die genommen ist aus dem biblischen Volk der Philister, obwohl natürlich überhaupt keine ethnische Kontinuität zwischen den Philistern, die wahrscheinlich aus dem griechischen Raum kamen, und den Menschen, die damals in dem Land gelebt haben, da war. Aber da kommt der Name Palästina eigentlich her. Und es gab dann jahrhundertelang die Provinz Palästina, die auch mal in drei Teile, es gab dann die erste, die zweite, die dritte Provinz Palästina. Und das hat sich eigentlich erst geändert in der muslimischen Zeit, wo die Provinzen anders benannt worden sind. Und zur osmanischen Zeit sehen wir eben das, was eigentlich Palästina ist, also grob gesehen das Land zwischen Mittelmeer und Jordan, dass das überhaupt keine Verwaltungseinheit ist, sondern der nördliche Teil des Landes wird von Beirut aus verwaltet, der Sandschak von der Distrikte, die Provinz von Beirut, die eben, was das Land hier angeht, Akko und Nablus enthalten hat, und die Provinz Syrien mit der Hauptstadt Damaskus, die den südlichen Teil des Landes enthalten hatte, bis dann 1872 ein eigener Distrikt Jerusalem gegründet wurde. Also auch damals zu sehen, dass im Grunde genommen das relativ fließende Grenzen sind. Und es ist eigentlich erst seit 1948, seit der Staat Israel existiert, dass diese Offenheit von Grenzübergängen nicht mehr da ist. Von Jerusalem nach Beirut, von Jerusalem nach Damaskus sind es weniger als 300 Kilometer. Und damals war es völlig normal, von einem zum anderen Ort zu reisen. Und es war im Grunde genommen eine Einheit, die man auch oft Aschams genannt hat. Das ist eigentlich eine Gegend, die das heutige Israel, Palästina, Jordanien, Libanon und Syrien einschließt. Das war so etwas, was im Bewusstsein der Leute eine gewisse Einheit war, im Grunde genommen das Land, was zwischen allem liegt. Sozusagen Ägypten im Südwesten ist eine klare Einheit, Sinai-Halbinsel, die arabische Halbinsel mit Saudi-Arabien ist auch relativ klar, während alles und sozusagen die alleröstlichste Grenze ist eigentlich Persien, dann der Iran, weil da eben auch eine andere Sprache ist. Der arabische Sprachraum endet mit dem Irak ja eigentlich. Aber von daher war das immer eine Gegend, die Zwischenstation war, von daher auch von allen Seiten erobert worden ist und in dem Sinne eigentlich nie eine eigene politische Identität gehabt hat oder immer nur für kurze Zeiten und auch wechselnde Identitäten. Ja, wie sah es bevölkerungsmäßig aus? Ein nicht allzu stark besiedeltes Land. Wenn wir 1840 eine Bevölkerung von 400.000 haben, 1914 etwas mehr als eine halbe Million, also ist nicht allzu viel. Prozentuell dazu gesehen wächst im 19. Jahrhundert die jüdische Bevölkerung enorm. Wenn also 1800 etwa 5.000 bis 6.000 Juden im Land gelebt haben, waren es 1856 schon 17.000. Und 1914 schon 85.000, womit natürlich auch dann der prozentuelle Anteil der Juden an der Landesbevölkerung gewachsen ist. Und das hat natürlich Gründe, die in Europa zu suchen sind, dass eben aufgrund der Lage in Europa eine wachsende Zahl von Juden auswandert, am Anfang durchaus auch mit manchen messianischen Erwartungen. Solche Bewegungen hat es im Judentum immer gegeben, dass Überlegungen kamen, vielleicht ist das Kommen des Messias nahe und den möchten wir im Heiligen Land begrüßen und dann auch Leute eingewandert sind. Aber die größere Einwanderungswelle in Ausmaßen, wie man sie vorher nicht gesehen hatte, beginnt eben im Jahre 1882, nach der Ermordung des Zaren Alexander II. In Russland. Russland war das einzige Land, das zu diesem Zeitpunkt in Europa, das den Juden noch keine rechtliche Gleichstellung gegeben hatte. Sie waren sowieso benachteiligt, durften nur in dem westlichen Streifen Russlands leben. Und als Alexander II. Ermordet wurde, hat man den Juden die Schuld dafür in die Schuhe geschoben. Und es folgten dann spontane Pogrome und dann im nächsten Jahr auch die sogenannten Mai-Gesetze, die Juden, die nochmal, die auch die wirtschaftliche Situation der Juden erschwert haben durch Verbot der Niederlassung in Dörfern und des Handels an Sonntagen und christlichen Feiertagen. Und aufgrund dieses zunehmenden Druckes beginnt dann die Massenauswanderung von Juden aus Russland. Die Hauptrichtung ist in die USA gegangen. Das war echt die große Hoffnung, dort ein neues Leben anfangen zu können. Aber eben etwa 25, also insgesamt erstmal zunächst mal 60.000 wandern hier im Land ein. Das ist die sogenannte erste Aliyah. Also Aliyah ist das hebräische Wort für Einwanderung, wobei das in dem Wort auch das Wort hinaufsteigen liegt. Also Einwanderung ist sozusagen nicht etwas Neutrales, sondern es ist ein, können Sie sagen, ein verbessernder Status. Also man zieht hinauf in das Land, in dem man eigentlich leben sollte. Und das waren zunächst etwa 60.000, von denen aber nur knapp die Hälfte geblieben ist aufgrund der schwierigen Bedingungen. Und die haben versucht, Dörfer zu gründen. Das waren schließlich 34 und sich mit Landwirtschaft zu befassen. Und das war etwas völlig Neues. Also es hatte im Land selber, in Galiläa, in der Umgebung der Stadt Safed, hat es über die Jahrhunderte ein paar, eine Handvoll von jüdischen Dörfern gegeben, wo Juden sich auch mit Landwirtschaft befasst haben. Aber in Europa hat es sowas nicht gegeben. Es war Juden ja verboten, Landbesitz zu haben. Und von daher hatten Juden keinerlei landwirtschaftliche Erfahrungen. Und diese russischen Juden, ein paar waren auch rumänische, die jetzt ins Land kamen, haben gesagt, wir wollen versuchen, das Land fruchtbar zu machen. Und sie haben versucht, Land aufzukaufen, wo es ihnen eben die Behörden erlaubt haben. Das war meist eher da, wo andere nicht wohnen wollten. Das war nördlich vom See Genezareth, Gebiete, die von Malaria befallen waren, wo auch Leute reihenweise an Malaria gestorben sind. Schon auch in der Umgebung des Hafens von Jaffa. Tel Aviv gab es ja noch nicht. Das war die große Hafenstadt Jaffa, wo eigentlich das jüdische Zentrum sich entwickelt. Und das war sowohl zahlenmäßig als auch eben mit dem Versuch, landwirtschaftliche Ansiedlungen zu gründen, war etwas Neues im Vergleich zu den jüdischen Einwanderungen, die es die Jahrhunderte über auch immer wieder gegeben hatte. Und damals kann man eigentlich noch nicht wirklich von einem Konflikt sprechen. Teilweise haben sogar auch arabische Nachbarn diesen Neubauern geholfen, gezeigt, wie man das Land bearbeiten kann. Schließlich war es der französische Baron Rothschild, der diese Dörfer vor dem Verhungern wirklich buchstäblich gerettet hat. Der hat Agronomen aus Frankreich hier hingeschickt, ihn unter die Arme gegriffen, wodurch der Weinanbau entstanden ist. Wenn eben heute am Karmelgebirge bei Haifa Wein angebaut wird, weil die französischen Agronomen der Meinung waren, wir bauen halt Wein an. Und eben einerseits sind damit die Dörfer gerettet worden, andererseits mussten sie sich mit einer durchaus recht diktatorischen Herrschaft dieser Agronomen abfinden, die ihnen halt gesagt haben, was und wie sie denn nun die Dinge machen sollten. Ja, also zunächst mal, wie gesagt, ist das noch einigermaßen die arabische Reaktion noch nicht so panisch. Also es gibt schon ab 1891, also knapp 10 Jahre nach der Einwanderung, gibt es schon erste Forderungen von Jerusalemer Notabeln, also arabischen Notabeln, Einwanderung und Landkauf von Juden zu verhindern. Und einige Jahre später sagt dann eben auch der Jerusalemer Bürgermeister Salim al-Husseini, dies ist keine politische, sondern eine Niederlassungsbewegung. Und ich bin sicher, dass kein vernünftiger und einsichtiger Zionist auf den Gedanken der Gründung einer jüdischen Regierung in Palästina kommen wird. Und da sieht man eigentlich noch eine relativ gemäßigte Aussage zu sagen, also wenn die Leute sich hier niederlassen wollen, von mir aus sozusagen, aber nicht auf die Idee kommen, einen eigenen Staat zu gründen. Und demgegenüber sagt Rada Karmi, die 1948 aus Jerusalem geflohen ist, wir wussten, dass sie, die Zionisten, anders sind als unsere Juden. Ich meine die jüdischen Araber. Wir sahen sie mehr als Fremde an, die aus Europa kamen, denn als Juden. Also da kommt natürlich auch schon der Gedanke, was sind das überhaupt für Leute? Denn die Juden, die Jahrhunderte hier gelebt haben, oder die aus Nordafrika zum Beispiel eingewandert waren, die hatten ja alle Arabisch als Muttersprache und waren in ihrer Kleidung eigentlich kaum zu unterscheiden, in ihren Sitten. Und jetzt kamen plötzlich Juden mit einer ganz anderen Sprache, mit Jiddisch an und auch mit anderen Vorstellungen von gesellschaftlichem Zusammenleben. Also das ist schon etwas, was relativ schnell beginnt. Aber inzwischen steht ja auch schon im Hintergrund eben nicht nur diese, könnte man sagen, spontane Einwanderung von Leuten, die aus Russland rauskommen wollen, sondern es gibt die ersten jüdischen Denker, die wirklich systematisch an die Lösung der Judenfrage gehen wollen. Das ist auch etwas, wir kennen das natürlich aus dem Nazi-Jargon, aber Juden selber haben davon gesprochen, dass die Judenfrage gelöst werden muss. Und es gab einige Vorläufer, aber wer eigentlich der entscheidende Mann schließlich war, war Theodor Herzl mit seiner Veröffentlichung Der Judenstaat. Herzl war im Grunde genommen das Beispiel eines Juden, dem die Integration in die europäische Gesellschaft gelungen war. Er war in Budapest geboren. Anita, du hast mir ein Foto geschickt von der Tafel, die an seinem Geburtshaus angebracht ist. Er hatte dort auf einem christlichen Gymnasium die Matura, wie es in Österreich-Ungarn heißt, das Abitur gemacht, hat an der Universität von Wien Jura studiert, war auch Rechtsreferendar, was also heißt, in den staatlichen Dienst aufgenommen, war dann einige Jahre Korrespondent einer österreichischen Zeitung in Paris, also war auch religiös völlig desinteressiert. Also in dem sollte meinen eigentlich jemand, der beweist, die Juden können integriert werden. Aber Herzl hat eben auch die antisemitischen Schriften, die in Deutschland, in Frankreich veröffentlicht wurden, gelesen. Er hat in Frankreich die Dreyfus-Affäre erlebt, wo ein jüdischer Offizier des Landesverrates beschuldigt wurde und diese Anklage vor durchaus antisemitischem Hintergrund kam. Erst viele Jahre später hat sich herausgestellt, dass er unschuldig war. Und Herzl hat nicht geglaubt, dass das wirklich geht. Und hat im Grunde genommen eine Lösung angeboten, die für das damalige Europa relativ logisch war. Denn wir haben ja zu derselben Zeit, dass Menschen anfangen, sich nach Nation zu identifizieren. Das Deutsche Reich ist geeint worden, der Gedanke, es gibt eine deutsche Nation. Italien, das jahrhundertelang in verschiedene Fürstentümer geteilt war, wurde vereinigt. Es gab die panslawische Bewegung in Osteuropa. Also der Gedanke, dass Menschen sich als Zugehörige einer bestimmten Nation identifizieren, war eigentlich das, was damals in der Luft lag. Und Von daher hat Herzl gesagt, wir Juden werden nur dann aufhören, etwas Anormales zu sein, wenn wir eine eigene Nation mit einem eigenen, mit einer eigenen Souveränität sind. Und hier habe ich einen kurzen Auszug. Ich muss jetzt gerade mal auf die einen kleineren Bildschirm, denn ich habe hier eine lästige Liste dazwischen, um das lesen zu können. So geht's besser. Und er hat eben in seinem Buch der Judenstaat, ist auch wichtig zu sehen, das heißt der Judenstaat, nicht der jüdische Staat, weil heute wird in Israel meist von einem jüdischen Staat gesprochen, wo eben alle möglichen Fragen nach einer religiösen Identität gestellt werden. Darum ging es Herzl überhaupt nicht. Es ging ihm darum, einen Staat zu haben, wo Juden gleichberechtigt leben können. Und er hat eben den Plan einer Society, wie er es durchaus auf Englisch genannt hat, entwickelt, die eben eine solche Souveränität vorbereiten sollte. Und da heißt es eben hier in dem Zitat, der ganze Plan ist in seiner Grundform unendlich einfach und muss es ja auch sein, wenn er von allen Menschen verstanden werden soll. Man gebe uns die Souveränität eines für unsere gerechten Volksbedürfnisse genügenden Stückes der Erdoberfläche. Alles andere werden wir selbst besorgen. Zeigen sich nun die Mächte bereit, dem Judenvolke die Souveränität eines neutralen Landes zu gewähren, so wird die Society über das zunehmende Land verhandeln. Zwei Gebiete kommen in Betracht, Palästina und Argentinien. Ist Palästina oder Argentinien vorzuziehen? Die Society wird nehmen, was man ihr gibt und wofür sich die öffentliche Meinung des Judenvolkes erklärt. Palästina ist unsere unvergessliche historische Heimat. Dieser Name allein wäre ein gewaltig ergreifender Sammelruf für unser Volk. Wenn seine Majestät der Sultan, also der osmanische Sultan, uns Palästina gäbe, könnten wir uns dafür anheischig machen, die Finanzen der Türkei gänzlich zu regeln. Für Europa würden wir dort ein Stück des Walles gegen Asien bilden. Wir würden den Vorpostendienst der Kultur gegen die Barbarei besorgen. Wir würden als neutraler Staat im Zusammenhange bleiben mit ganz Europa, das unsere Existenz garantieren müsste. Für die heiligen Stätten der Christenheit ließe sich eine völkerrechtliche Form der Exterritorialisierung finden. Wir würden die Ehrenwache um die heiligen Stätten bilden und mit unserer Existenz für die Erfüllung dieser Pflicht haften. Diese Ehrenwacht wäre das große Symbol für die Lösung der Judenfrage nach 18 für uns qualvollen Jahrhunderten. Ja, vielleicht lassen wir diesen Text von Herzl ein bisschen sacken. Das eine, was man hier sieht, ist, er kann sich vorstellen, dass dieser jüdische, er legt sich nicht fest, wo dieser jüdische Staat entstehen soll, aber was klar ist, er kann nicht in Europa entstehen. Und damit, weil eben kein europäischer Staat Land dafür hergeben wird. Also völlig klar, das war, Herzl war so realistisch zu sehen, dass da keine Chance für besteht. Und in gewisser Weise würde ich sagen, fängt damit das Problem an. Denn die meisten Juden lebten damals in Europa. Jetzt zu sagen, wir wollen diesen Staat woanders gründen, heißt eigentlich einem anderen Staat zu sagen, wir nehmen euch was weg da. Und auch nicht diesen Staat selber zu fragen, sondern, so wie er es ja auch vorher formuliert, zeigen sich nun die Mächte bereit, dem Judenvolke die Souveränität eines neutralen Landes zu gewähren. Also Herzl will im Grunde genommen, dass die europäischen Weltmächte, die damals ja alle Kolonialmächte waren, und eben auch ziemlich Kontrolle schon über das Osmanische Reich, auch wenn das formell noch ein souveräner Staat war, hatten. Die sollen es sein, die außerhalb Europas ein Land finden oder bestimmen werden, wo die Juden leben können. Und damit kommt eigentlich ein kolonialistischer Aspekt zu rein, zu sagen, es sind die Leute in Europa, die das Land außerhalb Europas bereitstellen sollen. Und Herzl hat dann wirklich auch die nächsten Jahre seines Lebens damit verbracht, zu versucht, beim deutschen Kaiser, bei der britischen Regierung, bei einigen anderen Regierungen vorstellig zu werden und zu sehen, ob er da Unterstützung findet. Und es gab dann auch den sogenannten Uganda-Plan, die britische Regierung hat gesagt, wir könnten ihnen einen Teil von Ostafrika geben, eben britische Kolonie, das ist das heutige Kenia gewesen. und zu sagen, wenn Sie wollen, geben wir Ihnen ein Stück Land. Das hat nicht funktioniert. Herzl hat parallel zu der Veröffentlichung seines Buches den sogenannten Zionistischen Kongress gegründet, einfach um eine Organisation zu haben, wo sich eben Juden vereinigen, der auch Entscheidungen fällen kann, um eben auf die Durchsetzung seines Planes hinzuarbeiten. Und der Zionistische Kongress, der sich dann eben mit dieser Uganda-Frage befasst hat, hat ganz klar Nein gesagt. Das waren vor allem die osteuropäischen Juden, die noch mehr mit der Religion verbunden waren, die auch noch die Sehnsucht hatten, eben nach Palästina zurückzukommen, die gesagt haben, geht auf gar keinen Fall. Und von daher ist dieser Uganda-Plan also nie verwirklicht worden. Und es war von daher nicht klar, das Land wird Palästina sein. Aber der Gedanke war eben nicht, die Leute, die in Palästina wohnen, zu fragen, sondern die Leute, die das Land beherrschen. Und das ist letztlich ein Element, das den Zionismus weiter die kommenden Jahrzehnte begleitet hat und im Grunde genommen auch die politische Entwicklung bis heute weiter begleitet. Letztlich wird hier nichts geschehen, was nicht von den einflussreichen Mächten auf der Welt sanktioniert werden wird. Ja, vielleicht einen kurzen Einschnitt hier. Sind da irgendwelche Nachfragen zu oder ja, auch vielleicht so spontane Äußerungen aus dem Bauch raus. Was haltet ihr von diesen Äußerungen von Herzl? Das ist durchaus auch was Legitimes zu sagen.
Ich einfach mal was in den Raum hinein. Also ich kann die Äußerung von Herzl vor dem damaligen historischen Kontext nachvollziehen. Mag es ja für uns heutzutage ein bisschen merkwürdig wirken, aber einerseits waren andere Zeiten damals gewesen, andere Verhältnisse und gerade mit den Kolonialpolitiken, wo ja die kolonialisierten Völker selber kein Mitbestimmungsrecht hatten. Also ich kann seine Gedanken nachvollziehen. Vor dem heutigen Kontext nicht gutheißen. Aber ich denke, wenn ich ihn nach heutigem Kontext bewerten würde, würde ich da historisch einen Fehler machen.
Ja, es ist sicher etwas, was ganz wichtig ist für die Entwicklung des Zionismus zu sehen, dass das wirklich eine Bewegung ist, die aus dem Gedankengut des 19. Jahrhunderts, sowohl des Nationalismus als auch des Kolonialismus, geboren ist und im Grunde genommen Dinge, die in diesem Zusammenhang akzeptabel waren, sagt, ja.
Also so ein anderer Aspekt ist ja auch gleichzeitig zu sehen, dass die Abhängigkeit von Europa oder diese Garantie notwendig sein muss. Also wenn man auf die Landkarte insgesamt guckt, du hast ja jetzt eben den Ausschnitt der Karte gezeigt. Und wenn wir jetzt nochmal auf die gesamte Karte Richtung Afrika und Asien hin auch schauen, dann ist das ja genau das, dass es so verwunderlich ist im Grunde genommen, dass dieses kleine Gebilde, was ja immer auch, das werden wir ja auch im Laufe jetzt des Seminars noch sehen, ja auch Durchzugsgebiet für die großen Anrainerstaaten, Völker gewesen ist, ohne diese europäische Garantie, mittlerweile amerikanische Garantie gar nicht leben kann. Und das, finde ich, merkt man jetzt gerade auch an der Diplomatie, die jetzt gefahren wird, die ist ja nochmal eine ganz andere als im Ukraine-Konflikt, dass der Biden da jetzt, ich glaube, heute, ne, bei euch ist.
Ja.
Und also eine wirklich da jetzt überall alle einbezogen werden. Das ist ja anders, ist im Grunde genommen, geht es auch nicht. Und es geht gleichzeitig darum, dass es aber auch diese Abhängigkeit, aber auch die historische Abhängigkeit im Grunde genommen gibt, weil es eben keinen anderen sicheren Ort, das war ja der Ausgangspunkt, also die Vertreibungen, die es in Europa gegeben hat, die waren ja der Ausgangspunkt eigentlich. Also hätte es überall sichere Heimaten gegeben, wäre das ja nicht nötig gewesen. Also das wird da eigentlich schon, finde ich, ziemlich gut deutlich. Daran hat sich im Prinzip bis heute ja nichts verändert, nur dass es sich ja etwas verschoben hat Richtung Amerika hin. Das finde ich schon nochmal, also wie früh das im Grunde genommen eigentlich, der das auch weitsichtig so ganz klar auch gesehen hat.
Ja, dann wirft man noch einen Blick, wie es konkret vor Ort weitergeht. Also wir haben einerseits die diplomatische Aktivität, die Herzl begonnen hat und die auch sofort, er ist relativ früh dann 1904 gestorben, aber die weiteren Vorsitzenden der zionistischen Bewegung auch weitergemacht haben. Ganz wichtig geworden ist dann Chaim Weizmann, der später der erste israelische Staatspräsident wurde, der in England lebt, vom Beruf Chemiker. Der hat auch im Ersten Weltkrieg für die Briten eine ganz wichtige Form von Munition erfunden und von daher auch einen gewissen Stand. Und der hat eigentlich über die Jahrzehnte wirklich eben versucht, gerade über die britische Schiene die zionistische Bewegung voranzutreiben. Aber natürlich, also einerseits brauchte es diese diplomatischen Interventionen. Aber natürlich auch, es mussten genug Leute hier hinkommen, die auch schon vor Ort waren. Und das ist dann eigentlich gar nicht geplant, sondern wieder durch die Ereignisse in Russland geschehen, dass eben die zweite Aliyah 1904 beginnt. Eben das Kischinew-Pogrom 1903 mit 49 Toten. Jetzt, wo ich das im Moment lese, kann ich sagen, wie harmlos war die Perspektiven können sich verschieben. Und ich glaube wirklich, das Furchtbare ist, ich glaube, es ist wirklich das Morden, das jetzt vor 1,5 Wochen war. Die Zahl von Juden, die an einem Tag ermordet worden sind, ich glaube, das hat es wirklich seit 1945 nicht mehr gegeben. Und irgendwo zu sehen, dass eben in dem Staat, der gegründet worden ist, um das zu verhindern, das in Ausmaßen geschehen ist, wo es vor der Shoah auch in Europa eher selten geschehen ist. Ich denke, das ist etwas, was man auch noch irgendwo verarbeiten muss. Aber jedenfalls damals war das Kischinew-Pogrom ein ganz wichtiger Einschnitt, der Leuten Angst gemacht hat, nochmals stärker gezeigt hat, wir haben keine Zukunft in Russland. Dazu kam das Scheitern des ersten Revolutionsversuchs in Russland 1905, an dem durchaus viele Juden beteiligt waren, sowohl der Zionismus als auch nicht-zionistische Juden waren von sozialistischen, kommunistischen Ideen sehr stark beeinflusst und haben da in diesem Sinne eben auch an der Revolution teilgenommen. Und die waren natürlich wie alle Revolutionäre in Lebensgefahr. Und auch von daher war das ein Grund, warum sie Russland verlassen haben, sodass wir dann eben die zweite Aliyah mit etwa 30.000 Einwanderern haben. Und von denen waren eben also etwa ein Zehntel, 2.500 bis 3.000, waren der wirklich ideologische Kern, aus dem die späteren Führer des Staates Israel hervorgegangen sind. Da gehörte David Ben-Gurion, der erste Ministerpräsident, gehörte dazu. Yitzhak Ben-Zvi, der zweite Staatspräsident, und seine Frau Rachel. Also wirklich ganz wichtige Leute. Und die sind auch alle erstmal in die Landwirtschaft gegangen. Das war wirklich der Gedanke, wir bauen Ansiedlungen auf. Und hier auch zu sagen, also einerseits, wir brauchen eben diese politische Bewegung, die grundsätzlich versucht, hier eine Heimstätte für die Juden zu finden. Und das andere ist zu sagen, wir brauchen auch konkret Juden, die sagen, hier, dieses Stück Land gehört uns schon und das bearbeiten wir schon. Und darum wurde auch 1908 das sogenannte Palästinaamt gegründet. Auch hier nochmal in den Klammern gesagt, bis zur Gründung des Staates Israel haben auch Juden das Land Palästina genannt, außer wenn man Hebräisch gesprochen hat. Dann hat man das Eretz Israel, das Land Israel genannt, aber das war der völlig normale Name damals. Und eben erst seit es den Staat namens Israel gibt, hat man aufgehört, von dem ganzen Land als Palästina zu sprechen und sind die Palästinenser die anderen sozusagen geworden. Aber damals war es eben das Palästinaamt unter der Führung eines deutschen Juden, Arthur Ruppin, Wirtschaftswissenschaftler. Das saß zunächst in Jaffa und dann, nachdem Tel Aviv gegründet wurde, ein Jahr später ist es nach Tel Aviv umgezogen. was eben systematisch Landaufkauf machen wollte, dass nicht jeder da kauft, wo er will, sondern wirklich strategisch auch ein bisschen zu überlegen, wo ist es sinnvoll, das zu machen. Ein Jahr später wurde der Hachomer, das ist der Wächter, gegründet. Auch nochmal was, was vor dem aktuellen Hintergrund ganz wichtig ist, von vornherein zu sagen, das eine ist, dass wir landwirtschaftlich tätig werden wollen und damit auch etwas tun, was Juden Jahrhunderte nicht mehr getan haben. Und das andere ist, wir wollen uns selber verteidigen können. Denn die ersten jüdischen Ansiedlungen wurden von Beduinen verteidigt. Und die haben das im Normalfall getan, aber man musste ihnen auch einiges Geld dafür bezahlen. Und teilweise wurde ihnen das auch schon, könnte man fast sagen, Bestechungsgelder. Und hier zu sagen, nein, wir sorgen selber für die Sicherheit unserer Dörfer. Und das waren dann eben Juden, die ein Gewehr hatten, die auf Pferden Patrouille geritten sind, das war so dieses erste Gefühl zu sagen, wir sorgen selber für unsere Sicherheit. Das war ein ganz wichtiger Aspekt. Manche Zionisten haben wirklich von dem neuen Juden, dem Muskeljuden gesprochen, zu sagen, wir sind nicht mehr die armen Talmud-Studenten, die sich von jedem schlagen und unterdrücken lassen, sondern wir nehmen sowohl die Schaufel zur Landarbeit als auch das Gewehr zur Verteidigung in die Hand. Und das ist auch etwas, was ganz tief erschüttert worden ist, am Schabbat vor einer Woche. Und parallel dazu, neben all den landwirtschaftlichen Ansiedlungen, wurde Tel Aviv gegründet, die auch die erste hebräische Stadt genannt wurde. Das heißt, neben dem alten Hafen von Jaffa, wo eine große arabische Bevölkerung, aber auch eine wachsende jüdische Gemeinde war, die sich eigentlich bis dahin relativ integriert gefühlt hatte, kommt jetzt der Gedanke, ebenso wie wir einen eigenen Staat aufbauen wollen, wollen wir auch eine eigene Stadt haben, in der der Bürgermeister Jude sein wird, in der eigentlich nur Juden leben. Und auch da kommt natürlich schon etwas rein, wie problematisch ist das sozusagen, wir wollen in diesem Land etwas Eigenes aufbauen, ohne die Bevölkerung, die schon hier wohnt. Das kommt eben auch dazu. Und wenn es hier heißt, die erste hebräische und nicht die erste jüdische Stadt, ist das auch nochmal was ganz Wichtiges für die Identität, dass man eben weniger den Begriff jüdisch, der sozusagen religiös belastet ist, gewählt hat, sondern hebräisch, so wie auch Abraham im Buch Genesis, einmal wird der Abraham der Hebräer genannt. Und natürlich kommt dann parallel dazu auch die Erneuerung der hebräischen Sprache, die ja jahrhundertelang nur als Liturgiesprache, als religiöse Sprache benutzt worden war. Und darauf geht auch zurück, dass die Universität von Jerusalem bis heute die Hebräische Universität heißt. Und es auch noch, sowohl in Jerusalem als auch in Tel Aviv gibt es noch ein hebräisches Gymnasium. Das sind alles Begriffe, die sich aus dieser Zeit noch erhalten haben, obwohl das sonst, also heute benutzt es eigentlich keiner mehr. Heute ist eigentlich der Begriff Jüdisch wieder das Normale geworden. Aber das war auch am Anfang durchaus ein Gedanke, um sich von traditionellem Judentum abzusetzen. Ich muss mal gerade Licht anmachen, denn bei uns wird schon dunkel. Ja, und hier können wir sehen, wo sich so in etwa die Zentren dieser ersten jüdischen Ansiedlungen befinden, wie ich eben vorhin schon gesagt hatte. Also einerseits am Mittelmeer, um die Hafenstadt Jaffa, also das eben Tel Aviv, das sich sehr schnell ganz groß entwickeln wird und dann wirklich ein ganz großer Kranz von Dörfern, gerade auch nach Süden hin, ein bisschen weniger nördlich von Jaffa. Ein weiteres Zentrum ist eben das Karmelgebirge südlich von Haifa, also was im Süden mit Hadera anfängt. Und das andere eben das östliche Galiläa. Dörfer um den See Genezareth und weiter nach Norden bis an die libanesische Grenze. Also damals war es ja keine Grenze hin. Dort sind die ersten Zentren dieser jüdischen Dörfer, die errichtet werden. Und wenn wir jetzt so die religiöse Verteilung hier sehen, merkt man eben schon sozusagen, da ist noch das jüdische Zentrum, in gewisser Weise ist noch Jerusalem, was eben seine alte jüdische Gemeinde hat und im Norden eben die beiden Städte von Tiberias und Safed, die auch zu den alten jüdischen Städten gehören. Also von daher, zu dieser Zeit ist es schon eher noch der sozusagen der Einfluss der alteingesessenen Gemeinden als der neuen. Erst so langsam bei Haifa sieht man so langsam auch etwas, wo man schon jüdische Präsenz sehen kann und so langsam bei Jaffa. Und natürlich auch zu sehen in Galiläa und gerade auch in der Gegend von Nazareth auch durchaus eine hohe Anzahl von Christen und natürlich in der Jerusalemer Gegend. Das ist auch bis heute, ich meine, die Christen sind heute eine kleine Minderheit, aber der Schwerpunkt der Christen ist in denselben Regionen geblieben, wie er damals auch war. Ich überlege gerade, ich habe ja noch, ja, vielleicht lese ich noch gerade vor so ein paar Texte, die sich auch Fragen eben auseinandersetzen mit diesem Problem, dass die Zionisten, die jetzt einwandern, eigentlich planen, eine eigene Gesellschaft zu gründen, nicht mit der arabischen Bevölkerung zusammen. Und da gibt es durchaus unterschiedliche Aussagen dazu. Also wir haben hier eine Aussage von Elias Auerbach von 1912, der das rechtfertigt. Wozu diese Absonderung der Juden, wird mancher fragen. Vor allem wird erst durch das Zusammenwohnen die Möglichkeit eines eigenen jüdischen Milieus gegeben, das für die kulturelle Weiterentwicklung von höchster Bedeutung ist. In Tel Aviv ist das Hebräische die souveräne Sprache, vor allem im Munde der Kinder. Hier lernt man erst wieder fühlen, was ein jüdisches Fest ist, wenn man etwa in den Tagen des Makkabäerfestes, also Chanukka, hier weilt. Hier kennt man nicht die verschämte Rücksichtnahme auf andere, die den Juden im Gollus, also im Exil in der Diaspora, hindert, er selbst zu sein. Herzl hat eine Utopie, die viele sozialistische Zionisten auch so übernommen haben. Sein Zitat aus seinem utopischen Roman Altneuland, wo er sich vorstellt, wie nach 20 Jahren zionistischer Aktivität das Land aussehen könnte. Und der arabische Protagonist in diesem Roman sagt also Folgendes: Würden Sie den als einen Räuber betrachten, der Ihnen nichts nimmt, sondern etwas bringt? Die Juden haben uns bereichert, warum sollten wir ihnen zürnen? Es hat nichts Armseligeres und Jämmerlicheres gegeben als ein arabisches Dorf in Palästina zu Ende des 19. Jahrhunderts. Die Bauern hausten in erbärmlichsten Lehmnestern, die zu schlecht waren für Tiere. Die Kinder lagen nackt und ungepflegt auf der Straße und wuchsen auf wie das liebe Vieh. Heute ist das alles anders. Von den großartigen Wohlfahrtseinrichtungen haben sie profitiert, ob sie wollten oder nicht. Also der Gedanke, wir bringen auch ihnen den Fortschritt und damit, da sollten sie froh drüber sein und auf diese Weise auch anzunehmen, dass es nicht zum Konflikt kommen wird. Demgegenüber wurde von dem ersten palästinensischen Denker, der gesehen hat, wo das Ganze hinführen wird, von Najib Azouri, der später eben auch nach Frankreich ausgewandert ist, hat schon 1905 gesagt, diesen beiden Bewegungen, also der beginnenden arabischen Nationalbewegung und der jüdischen Nationalbewegung, ist es bestimmt, einander fortwährend zu bekämpfen, bis die eine den Sieg über die andere davontragen wird. Das Schicksal der ganzen Welt hängt vom Ausgang des Kampfes zwischen diesen beiden Völkern, die einander entgegengesetzte Grundsätze repräsentieren, ab. Eine optimistischere Sicht hatte Issaf Anashashibi aus einer der großen muslimischen Jerusalemer Familien, die er in der Jaffa-Zeitung Al-Asma'i in 1909 veröffentlicht hat. Die Juden sollten helfen, die arabische Sprache nach ihrer Zerstörung wiederzubeleben, da sie ihre Herzen mit den unseren in diesem Land verbinden wollen. Und ich erwarte, dass sie jene leeren Bestrebungen wie die Frage des Zionismus oder der Herrschaft über Palästina aus ihren Herzen reißen werden. Denn dies ist eine Hoffnung, die umzusetzen sehr schwierig sein wird. Also zu sagen, wenn ihr mit uns zusammenlebt und auch Teil arabischen Kultur habt, dann kann das gehen, aber nicht, wenn ihr was Eigenes neben uns aufbauen wollt. Auch unter den Zionisten gab es erste warnende Stimmen. Bekannt ist eigentlich der Text hier von Yitzhak Epstein von 1905, der Lehrer hier im Land war. Unter den schweren Fragen, die mit dem Gedanken der Auferweckung unseres Volkes auf seinem Boden verbunden sind, gibt es eine, die so schwer wie alle anderen zusammenwiegt. Die Frage unseres Verhältnisses zu den Arabern. Diese Frage, von deren richtiger Lösung die Erfüllung unserer nationalen Hoffnung abhängt, wurde von den Zionisten nicht vergessen, sondern blieb ihnen völlig verborgen. In dem Moment, in dem wir die Liebe zum Land unserer Väter mit aller Kraft fühlen, vergessen wir, dass auch das Volk, das jetzt in ihm lebt, ein Herz, ein Gefühl, eine lebende Seele hat. Der Araber ist, wie jeder Mensch, mit starken Banden an sein Vaterland gebunden. Und dann noch eine andere Warnung von einem aus Russland stammenden Juden, Tschlenow. Unsere strenge Absonderung zieht noch eine andere innere Folge nach sich, die wir unbedingt vermeiden sollten. Sie begünstigt den Chauvinismus und den nationalen Fanatismus. Ja, ich hätte hier noch zwei kurze Texte, die ich vielleicht einfach vorlese. Eine Alternative, die heute manche israelische Historiker wieder sozusagen ausgraben, wie nämlich manche arabischsprachige Juden hier im Land gesagt haben, unter dem osmanischen Vielvölkerreich könnte man vielleicht einen Weg finden, eben gerade weil es ein Vielvölkerreich ist, gemeinsam mit den Arabern und trotzdem als Zionisten etwas zu machen. Und hier ist eben die Aussage von Shimon Moyal aus Jaffo: Unsere hebräischen nationalen Ambitionen stehen nicht im Gegensatz zu den Ambitionen der Araber. Und wir haben die Fähigkeit, mit Energie und Hingabe für das gemeinsame Heimatland und die Fundierung des osmanischen Volkes, unter dessen Schirmherrschaft wir leben, zu arbeiten. Und gleichzeitig zu erstreben, eine besondere jüdische Nation zu sein, die auf ihre eigenen Bräuche Wert legt. Und ähnlich bei Shlomo Jelin aus Jerusalem, der eben nach Beirut gefahren ist, um dort vor Notabeln zu reden. Im Osmanischen Reich sind die verschiedenen Völker einander gleichgestellt. Und es widerspricht dem Gesetz, sie der Rasse nach voneinander zu trennen. Die türkischen, arabischen, armenischen und jüdischen Bestandteile haben sich miteinander vermischt. Und alle sind miteinander verbunden, in eine Form geschmolzen für das heilige Vaterland. Jeder Teil der Nation hat den Namen Osmanisch als eine Quelle des Stolzes und ein Ehrenzeichen angenommen. Also das waren Dinge, die auch kursierten, zu sagen, vielleicht brauchen wir gar nicht unbedingt einen eigenen Staat, sondern dieses osmanische Vielvölkerreich, das ja immer schon Bevölkerungsgruppen nach ihrer Religion oder Ethnizität unterschieden hat und letztlich aber allen gleiche Rechte gibt, vielleicht wäre da eine Option. Und natürlich kann man heute nicht wieder da anknüpfen, aber es ist wichtig, denke ich, auch zu sehen, dass es solche Überlegungen gegeben hat. Und vielleicht, auch wenn sie eben nicht mehr eins zu eins übersetzbar sind heute, vielleicht neue Anknüpfungspunkte zu geben. Das alles ist natürlich durch den Ersten Weltkrieg zunichte gemacht worden und damit werden wir dann beim nächsten Mal einsetzen, zu sehen, was im Ersten Weltkrieg geschehen ist und natürlich, denke ich, auch erstmal wieder durch die Aktualia natürlich einsteigen. Aber so haben wir, denke ich mal, einen gewissen ideologischen Hintergrund bekommen. Wir können noch Werbung machen, Anita, für unsere Fortbildungsreihe im mit dem Katechetischen Institut Aachen wollen wir ja auch eine Fortbildungsveranstaltung, die für jeden offen ist, im Prinzip machen zum Thema Zionismus, wo
Ja.
das werden Veranstaltungen von April bis Juni sein, wo ich auch noch viel mehr, als was ich jetzt von Herzl angelesen habe, von verschiedenen zionistischen Denkern Sachen vorstellen werde und einfach auch vorhabe, noch mal ein bisschen mehr einfach die Komplexität von Zionismus zu zeigen. Also das auch noch mal, wen das interessiert, die Möglichkeit, da noch ein Stück weiter einzusteigen. Gut, dann nehme ich das jetzt hier erstmal weg.
Ja, ganz lieben Dank. Habt ihr noch Fragen dazu? Also das war jetzt ja auch eine ganze Menge Input. Einiges mehr als was da drauf stand. Kannst du uns, Tama, im Nachgang, wenn wir da durch sind, die PowerPoint zur Verfügung stellen, dass ich die rumschicken könnte noch? Ne?
Also wenn es, weil das sind eben auch einige Bilder, die natürlich Copyright haben. Das
Nee,
ist
das wäre ja
etwas,
nur
was
für
ich,
den, nicht was man, ver also das,
müsste man
das
also
was für den
sicherstellen, dass das
eigenen.
für den internen Gebrauch
Genau.
bleibt. Dann, weil ihr könnt euch einzelne sammeln, da werden nachher noch beim nächsten Mal werden noch Karten von den Teilungsplänen, solche Sachen kommen. Also da, das sind Sachen, die ich auch aus dem Internet kopiert habe. Wäre also wichtig, die Präsentation nicht als Ganze zu nehmen. Das, wenn er das verspricht, so zu sein, würde ich mich darauf verlassen und dann können wir die Dinge. Und es sind natürlich auch eben diese Zitate, kann man bringen, aber es ist eben auch wichtig, sie im Kontext jeweils zu sehen und sie nicht einfach so in den Raum zu schmeißen, sozusagen, ist natürlich auch wichtig. Aber wenn ihr das selber zum Nachlesen haben möchtet, kann ich das zur Verfügung stellen. Würde ich dann nach dem nächsten Mal, wenn wir, denke ich, mit dem ganzen